Ja, vielen Dank, Stefan Detjen. Das Thema Politik und politischer Journalismus im Medienwandel ist ja so allgemein, wie es allgemeiner nicht geht. Also wir werden versuchen, hier, glaube ich, nicht nochmal das zu sagen, was ohnehin schon jeder gesagt hat. Das Panel muss ich auch nicht mehr vorstellen, weil Sie die Namen dort alle lesen können und die Funktion nur ein Satz hier bei Gregor Gysi, geboren am 16. Januar 1848 in Berlin, ist von Beruf Facharbeiter für Rinderzucht. Das wusste ich nicht. Also insofern bin ich in Ihrer Biografie nicht. Danach natürlich erfolgreicher Rechtsanwalt und Jurastudium an der Humboldt-Universität.
Aber ich hätte doch nie in die Politik gehen können, wenn ich nicht vorher melken gelernt hätte und den Umgang mit Hornochsen.
Das war okay, ja. Gut. Ich weiß nicht, ob Sie das hier jetzt zum ersten Mal gesagt haben oder ob es die Standardantwort auf diese... Okay, dann gehen wir in medias res. Ich würde auch die erste Frage gerne an Thomas Krüger und Gregor Gysi richten, weil Sie beide in unterschiedlicher Form in der operativen Politik tätig waren oder sind. Thomas Krüger, wer es nicht weiß, war eine Legislaturperiode Bundestagsabgeordneter. Also er hat Politik wirklich praktisch kennengelernt und jetzt natürlich auch in der Reflexion bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe so den Eindruck in dem Kontaktfeld zwischen Medien und Politik, dass ganz viele harte Felder der Politik in der medialen Berichterstattung fast grundsätzlich ausgeblendet bleiben. Das ist zum Beispiel die ganze Macht der Ministerialebene, die einflussreichen Beamten, die Leute, die wirklich die Gesetze schreiben, die Berater. Manchmal erfährt man so ein bisschen was über Lobbyisten. Ist das ein falscher Eindruck?
Nein. Ich werde jetzt nicht aus meiner aktuellen Arbeit erzählen, weil das ist noch kontaminiertes Gelände, aber zumindest aus meiner Zeit als Abgeordneter. Ich bin vorher 4 Jahre Senator in Berlin gewesen und habe natürlich die Macht der Bürokratie kennengelernt und bin deshalb als Abgeordneter damals in der Opposition als erstes zu den zuständigen Beamten in den Ministerien der Ausschüsse, denen ich zugeteilt war, gegangen und habe versucht, sozusagen deren Expertise mir draufzuziehen. Ich bin nicht geborener Innenpolitiker und Sportpolitiker gewesen. Von Sportwissenschaft hatte ich schon gar keine Ahnung, war aber als Berichterstatter zuständig dafür. Und dieses Vertrauensverhältnis zu den Beamten hat sich dann relativ schnell ausgezahlt. Nämlich beim ersten Dezemberfieber, was also immer Ende der Haushaltsjahre eintritt, bekam ich plötzlich einen Anruf. Ich erzähle jetzt nicht von wem, die sind alle schon im Ruhestand. Und ich sollte doch mal im Ministerium vorbeikommen. Und das war so eine Art sozusagen freundliches Feedback. In welchem Wahlkreis sind Sie denn? Welcher Olympiastützpunkt liegt denn da? Und da sind dann entsprechend Mittel freigemacht worden. Seitdem konnten die Ostberliner Eisschnellläuferinnen wieder um Medaillen mitkämpfen. Und das ist sozusagen etwas, was eben sehr informell mit dieser Dimension der Ministerialbürokratie zu tun hat. Obwohl faktisch natürlich die politischen Repräsentanten jeweils zuständig sind. Aber das kriegt man natürlich als Abgeordneter beziehungsweise mit dem Erfahrungshintergrund der Exekutive relativ schnell mit, wo auch wichtige Entscheidungen geprägt werden, weil du kannst als Repräsentant, als Minister, als Staatssekretär nicht alle Details eines Ministeriums auf den Schirm bekommen, weshalb natürlich sozusagen die zuständigen Fachreferenten und Abteilungsleiter sehr viel konkrete Verantwortung im Alltag wahrnehmen und natürlich auch Entscheidungen mitbestimmen.
Herr Gysi, das kann man ja noch ein bisschen zuspitzen. Sie sind ja so ein Talkshow-Darling, also gehen da auch offensichtlich gerne hin. Und das Publikum hat so die Idee, die da immer rumsitzen in diesen Talkshows, die machen auch wirklich die Politik. Und die Politik wird sogar vielleicht ein bisschen in diesen Talkshows auch gemacht. Das heißt, die Aussagen werden 1:1 genommen. Ist das okay so? Also vielleicht ist es ja auch gar nicht kritisierbar.
Also erstens gehe ich nicht gerne zu Talkshows.
Ah, das ist schon mal eine Nachricht.
Nein, das kann ich Ihnen auch sagen, weil Sie logischerweise, so wie Sie angelegt sind, immer oberflächlich sein müssen. Man kommt ja nicht dazu, vertieft mal ein paar Gedanken zu äußern. Deshalb habe ich mich immer gezwungen, 2-mal im Jahr eine Vorlesung zu halten an der Universität zu einem Thema, um zu wissen, ob ich das noch kann oder ob ich jetzt auch schon in 1:30 denke. Das zweite Problem ist, die Wirkung der Talkshows ist eine andere. Sie beeinflussen und können auch gelegentlich verändern den Zeitgeist, mehr nicht. Und von dem Zeitgeist hängt wieder partiell auch das Verhalten der Bundesregierung ab, partiell. Und insofern nehmen sie Einfluss. Aber es ist natürlich nie eine 1:1 Widerspiegelung. Das kann es auch gar nicht sein. Und wir haben natürlich in gewisser Hinsicht eine Krise der Medien, aber vornehmlich der Tageszeitung, weniger der Wochenzeitung etc. Das ist auch ganz interessant. Das hat was mit der Digitalisierung unseres Lebens zu tun, aber nicht nur damit. Und damit, dass die Bedingungen für die Journalistinnen und Journalisten immer härter werden. Weniger Zeit, Es gibt immer mehr nur auf Honorarbasis und für eine bestimmte Zeit Beschäftigte. Das erhöht den Druck zu schreiben und so weiter. Und dadurch, das macht mir ehrlich gesagt mehr Sorgen, haben wir so eine Gleichschaltung. Also es wird so ein bisschen vorgegeben, in welcher Richtung man eine Sache kommentieren soll. Und dann gibt es natürlich ein paar Widersprüche, aber die meisten übernehmen das. Die übernehmen ja auch Agenturmeldungen. Die Zeit zu eigener Recherche wird ja immer knapper. Ist kaum noch da. Und dann gibt es natürlich Ausnahmen, die gibt es immer. Nur zu Ihrer eigentlichen Frage will ich Ihnen folgendes Beispiel nennen. Ich habe ja, als ich sehr erfolgreich für eine sehr lange Zeit, ich glaube von 6 Monaten und 10 Tagen, Bürgermeister und Senator in Berlin war,
wir erinnern uns,
da wollte ich so irgendwelche Reformen durchführen. Und zwar zum Beispiel bekam ich zur Genehmigung vorgelegt, ob ein Hotel den Fahnenmaster in die Erde lassen darf. Und da habe ich gesagt, wieso geht mich diese Scheiße was an, wenn das ihr Grundstück ist, sollen sie da den Mast da reinhauen. Davon wurde mir gesagt, ja, das ginge nicht ohne Prüfung, weil da könnte ja gerade die Gasleitung langlaufen. Und wenn die dann zerstört wird, also es gibt immer eine Begründung. Und da bin ich auf eine Idee gekommen, was eben kaum medial verbreitet wird. Und da müssen auch Medien darum kämpfen, dass wir das Recht drehen. Also bisher ist es ja so, du stellst als Bürgerin oder Bürger deinen Antrag oder als Unternehmen und dann wartest und passiert nichts. Dann erinnerst du, passiert auch nichts. Dann hast du das Recht, fantastisch, du darfst nach 6 Monaten eine Untätigkeitsklage gegen das Amt einleiten. Da kriegst du schon nach weiteren 2 Jahren Termin beim Verwaltungsgericht. Also das kannst du dir alles schenken, sage ich mal. Da habe ich gesagt, wir müssen das Recht drehen. Die Bürgerin oder der Bürger oder das Unternehmen muss beweisen, wann sie den Antrag gestellt haben. Und wenn nicht innerhalb von 6 Wochen ein schriftlich begründeter Widerspruch bei Ihnen eingeht, gilt der Antrag als genehmigt.
Das ist revolutionär. Das, also
verstehen Sie?
Ja, haben Sie aber nicht durchsetzt.
Fand ich auch. Und ich hatte schon Strieder überzeugt, was nicht leicht war. Sarrazin, was noch schwerer war, weil der dachte, dass er Geld verliert. Nee, habe ich gesagt, wir kriegen das gleiche Geld, aber müssen nichts mehr dafür tun. Das leuchtete ihm ein. Also ich habe versucht, aber es ist sehr schwer. Aber wenn wir hier nicht solche Schritte gehen, werden wir kein anderes Verhältnis zwischen Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern einerseits und der Beamtenbürokratie andererseits erreichen.
Das ist ja eine gute Vorlage. Jetzt die Frage an die Journalisten, das interessiert Sie aber gar nicht. Also ich frage mal Herrn Blome, das ist so, das ist ein tolles Beispiel, aber im Gegensatz zu der Folklore, die ihr sonst so verbreitet, mit der Bildzeit oder auch mit dem Spiegel oder Spiegel Online, die sehr stark personalisiert ist und die natürlich teilweise süffiger ist, also ob die Merkel da etwas betroffen neben dem Seehofer rumsteht und so, das ist dann wichtiger für Journalisten, oder?
Ich weiß nicht, ob es wichtiger ist. Die Geschichte hätte man machen müssen. Ich weiß nicht, ob sie gemacht worden ist. Soweit erreicht jetzt meine Erinnerung nicht zurück. Aber das ist natürlich ein spannendes Ding, weil das was ganz, ganz Grundsätzliches ist.
So jung sind Sie ja nun auch noch nicht.
Ich habe mir jetzt die Festplatte komplett gelöscht. Insofern. Nein, es wäre schon eine spannende Geschichte gewesen. Ich finde aber, dass die andere trotzdem auch geht. Also die andere jetzt von Ihnen als das andere Extrem dargestellte. Sie wollen visualisierte oder stark personalisierte Geschichte, ob nun Herr Seehofer sich unmanierlich gegenüber Frau Merkel benommen oder ob Frau Merkel schuld war, weil sie vorher überhaupt kein Fingerzeichen von Kompromissbereitschaft in dieser Rede gezeigt hat. Das ist mindestens auch eine spannende Geschichte. Und das Gute, mindestens mal bei den Online-Medien, ist, es gibt keine Zeit- und keine Platzbeschränkung mehr. Das heißt, das große Raussortieren, woran ja der Tag eines Tageszeitungsjournalisten im Überwiegenden besteht, nämlich was wegzulassen, weil der Platz nicht reicht auf der Seite, der ist bei Online zumindest in weiten Teilen aufgehoben. Insofern finde ich das eher eine Bereicherung. Richtig ist, dass das Geld immer knapper wird, damit die Personalressourcen. Ich finde aber, bin jetzt auch nicht zuständig hier für den Optimismus nur, aber ich finde, man kann schon das ein oder andere sehen in der Branche, was gegensteuert. Bezahlmodelle in Online werden hier und da versucht, manche klappen sogar, aber auch ganz klassisch, dass sich Regionalzeitungen zusammenschließen, um nicht mehr. Jeder hat 3 Politikredakteure und die versuchen, die 4 Seiten voll zu machen, sondern die haben dann eben 30 Politikredakteure zusammen und die machen dann identische Seiten, ja, aber 100-mal bessere. Das finde ich sehr vielversprechend.
Mhm. Frau Lohaus, nicht, weil Sie die Frau hier auf dem Podium sind, die junge Frau natürlich auf dem Podium. Aber man hat schon den Eindruck, und das ist, glaube ich, Fakt, der Journalismus in Deutschland im Vergleich, in anderen Ländern bin ich nicht so empirisch kenne, ist sozusagen femininer geworden, schon allein aufgrund der Tatsache, dass diese im Weltkrieg sozialisierten alten Recken wie Augstein, Nannen und so weiter, die werden immer betrauert, aber die sind einfach nicht mehr da. Ja. Und es gibt dann doch graduell immer mehr Frauen in Führungspositionen. Die neue Bild-Zeitungschefredakteurin ist eine Frau. Hat das einen Einfluss auf die Gestalt und auf den Gehalt von Journalismus?
Ja, also ich würde grundsätzlich dem zustimmen, dass der Journalismus, also dass es mehr Journalistinnen gibt mittlerweile, wobei sie ja auch immer noch in der Minderheit sind und vor allem bei den Führungspositionen auch noch sehr stark in der Minderheit sind. Und natürlich, ich finde schon auch, dass sich die Inhalte ändern. Also mir ist das selber auch mal aufgefallen. Ich lese recht lange die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel. Und wenn ich das vergleiche mit, weiß nicht, wann habe ich damit angefangen, vor 15, 20 Jahren ungefähr, finde ich schon, dass bestimmte Themen, zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder eben dieses ganze Quotenthema, sehr viel stärker stattfinden als früher. Aber jetzt als Herausgeberin eines feministischen Magazins, das auch nicht umsonst im Eigenverlag erscheint, denke ich auch, dass da noch viel zu tun ist. Also beispielsweise zum Beispiel bei dem typisch feministischen Thema Prostitution, stecke ich relativ tief drin, habe mich viel damit beschäftigt und da habe ich mal einer größeren überregionalen Tageszeitung ein Thema angeboten, wie sich das so auf EU-Ebene verhält mit der Lobbyarbeit und so weiter, wer da die Akteurinnen oder Akteure sind. Und dann habe ich die Rückmeldung bekommen, das ist zu hoch, mach doch lieber so Reportage im Bordell oder so, ja. Und da sehe ich schon, also ich sehe eben, dass so bestimmte Themen es irgendwie nach oben schaffen, und zwar die Themen, die auch, ich sage jetzt mal, die JournalistInnen sozusagen selber irgendwie betreffen, also die ja eben auch eben aus einer bestimmten sozialen Schicht kommen, meistens eben weiß, heterosexuell und so weiter sind. Und diese Themen schaffen es nach oben und werden auch diskutiert, aber andere Themen dann wiederum gar nicht so. Und ich denke schon, dass es da noch einiges...
Welche zum Beispiel nicht?
Naja, zum Beispiel eben dieses Prostitutionsthema, okay. Oder also das wird eben sehr irgendwie sehr moralisch oder sehr... oberflächlich behandelt, finde ich, oder also das wird mir so als ein großes Thema.
Wenn man das mal auf politischen Journalismus fokussiert, es gibt ja die, das ist ja klar, Politik ist immer noch heute männerdominiert, spielt viel Alkohol eine Rolle, Drogen etwas weniger, ein bisschen auch, hier so Kokain und sowas, weiß man ja aus den Untersuchungen hier im Bundestag auch. Aber da hieß es eben, das sagen ja auch viele Frauen, das heißt, du musst lange durchhalten, du musst lange mittrinken können, wenn dann alle so halbwegs betrunken sind, werden so Kompromisse gefunden. Das ist natürlich auch für Journalistinnen lange Zeit sehr schwer gewesen, das da überhaupt ist, eine Art von...
Also das ist es auch immer noch. Also erstmal muss ich sagen, dass wir auch äußerst trinkfest sind in der Missy-Redaktion. Okay, meine Kollegin Chris Köver bringt uns immer selbstgebrannten aus Rumänien mit, den wir in einer...
Das klingt gefährlich.
aber ich hätte zum Beispiel vor kurzem, vor 3 Jahren ungefähr, einen Anruf einer Kollegin, die mich sozusagen mal so feministischen Rat brauchte, die mir eben erzählte, dass ihr eine Tageszeitung, ich sage jetzt nicht welche, und die meinte, ja, ihr Chef geht immer mit ihrem Kollegen einmal die Woche in die Sauna. Und sie hat das Gefühl, die besprechen dabei schon mal vor, wie sie die Themen aufteilen. Und für sie bleibt halt nichts Gutes übrig. So. Und wie soll sie, dann hat sie mich halt gefragt, was soll ich machen? So, ne? Und ich meine, das gibt es halt immer noch, ganz klar. Also, so,
was war die Antwort?
Ich fand es super schwierig. Ich habe gesagt, ich würde rausfinden, wann und wo und hingehen einfach und dann da so sitzen und so, hallo. Und
das ist ein Irritationsmoment, das ist schon richtig.
Ja, es ist schwierig. Ne? Wie spricht man sowas an, ohne als irgendwie die Zicke vom Dienst? Also sie weiß ja auch nicht genau, was sie da besprechen. Ne? Die sagen dann vielleicht, ach, wir reden da nur über Privates oder Fußball oder so. Glaube ich nicht, glaubt sie auch nicht, aber schwierig.
Herr Ningelmann, neben dem sozusagen langsamen Vorwärtskommen von Frauen, auch im politischen Journalismus, muss auch mal sagen, dass der Journalismus wirklich besser geworden ist im Verlaufe der Jahrzehnte. Also es gibt viel mehr jüngere Leute, die bessere, differenziertere, auch Frauen, bessere, differenziertere, feiner beobachtete Texte schreiben, als damals diese Leutnante und Sturmgestütze beim Spiegel. Das ist einfach objektiv, wenn man das so liest, also gegen allen Kulturpessimismus. Kann sich nicht jeder leisten, aber so ist es einfach. Aber es gibt die zweite Öffnung, sozusagen technologische Öffnung des Systems durch das Internet, durch Blogs. Würden Sie das auch als ein Element von positiver Modernisierung werten?
Das geht in beide Richtungen. Also einmal ist es erstmal eine Tatsache, die wertfrei ist. Also die Tatsache, dass jeder da eine Stimme hat, sich jeder äußern kann und auch jeder die Chance hat, auch eine große Öffentlichkeit zu finden, ist jetzt erstmal für sich positiv. Die Wirkung ist es aber, kann in beide Richtungen gehen. Ich glaube, es gibt da viele Beispiele dafür, wie das, wie das belebt, wie das auch ein gutes Korrektiv für etablierte Medien ist. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele dafür, wie das genutzt wird für Desinformation, für Propaganda und wie viele Leute da auch reinfallen. Und das ist einfach.
Also wie bei den älteren Medien ja auch. Ist nur noch was dazugekommen.
Ja, es ist was dazugekommen, aber es ist sehr viel unübersichtlicher geworden. Ich habe das Gefühl, dass es sehr viel weniger Orte gibt, wo sich so die Gesellschaft irgendwie versammelt und wo man auch das Gefühl hat, egal was für eine Meinung ich zu einem Thema habe, man hat so einen gemeinsamen Diskurs, so eine Ebene, wo man streiten kann. Davon gibt es sehr viel weniger und das ist natürlich eine Bereicherung. Aber ich sehe das an vielen Stellen auch mit einer Sorge, dass man merkt, da gibt es Leute, die reden in einer Weise unter sich, steigern sich in irgendwelche Verschwörungstheorien auch rein. Und es ist ganz schwer, da überhaupt noch reinzupieksen und zu sagen, wie kann man da jetzt, wenn wir jetzt so glauben, dass Journalismus im besten Fall halt wirklich auch Aufklärung ist, wie kann man das da reintragen, dass man Fakten in so eine Diskussion bringt, dass man sich in diesen Diskurs mit den Leuten begibt. Das ist halt wahnsinnig aufwendig. Und das ist so ein bisschen banal zu sagen, dass Journalismus sehr viel mehr heute bedeutet, Dinge zu erklären, in Dialog zu gehen, auf Leute zuzugehen. Aber es kostet halt auch wahnsinnig viel Zeit und Mühe. Und ich glaube, davon tun wir noch nicht annähernd genug.
Kann es nicht sein, dass diese Ideologie der Publikumsorientierung, die ja angefangen hat mit so einer These, das Internet befreit im Grunde die journalistische und politische Elite in einem Sinne, dass sie stärker auf direkte Reaktionen des Publikums eingehen müssen, die aber jetzt dazu geführt hat, dass auf einmal Kommentarfunktionen wieder abgeschaltet werden, weil man diese Anpöbelung, war das eine Fehlhoffnung, zu sagen, dass die Stimme der vielen das System verbessert?
Nee, eine Fehlhoffnung ist das nicht, aber es ist halt nicht so einfach. Ich kann natürlich nicht sagen, hier ist jetzt die Kommentarfunktion, Leute, macht, was ihr wollt, und dann denken, dass sich dann eine gute, fruchtbare Diskussion ergibt, wo Leute nur mit
Fakten. Also Habermas-mäßig gesittet.
Ja. Also das kostet halt wahnsinnig viel Zeit. Und man sieht halt auch die Orte, wo es funktioniert, auch in Kommentarspalten zu diskutieren, sind die, wo sich die Redaktion, die Autoren, die Blogger, was auch immer einmischen. Und das ist extrem aufwendig. Und mir ist schon klar, dass Journalisten irgendwie oft die Zeit nicht haben, gerade in Redaktionen nicht. Aber das war, glaube ich, blauäugig, zu denken, das geht schon, jetzt können alle mitreden, wir sagen da unten, hier, kippt da mal eure Gedanken rein und dann wird alles gut. So einfach ist es nicht.
Kommen wir zu einem zweiten Komplex. Es gibt so ein Buch bei Surkamp, Die Unbelangbaren, wie politische Journalisten mitregieren, von Thomas Mayer, inzwischen emeritierten Dortmunder Politikwissenschaftler und expliziten Sozialdemokraten, sehr nahe bei der Partei. Also die These, es habe sich verwandelt, dass die Journalisten früher eher so, sagen wir mal, objektiver das berichtet haben, was im politischen Prozess passiert. Und heute gäbe es halt so Figuren, so ich nehme mal einen Namen, Gabor Steingart, die immer versuchen, so den Ersatz-Bundeskanzler zu spielen oder den Ersatzministerpräsidenten. Ist das so, Herr Krüger? Sehe ich eher nicht so, aber immerhin hat es zu Surkamp.
Ja, ich bin da auch
skeptisch. Also als Beispiel wird hier genannt, zum Beispiel, um es mal konkret zu machen, das Interview von Marietta Slomka mit Sigmar Gabriel. Ich würde jetzt nicht Marietta Slomka als Co-Regentin der Berliner Politik sehen, aber im Grunde wird da so eine Unbotmäßigkeit vorgeworfen, wo der Gabriel sich dann wehrt und sagt, sie haben ja keine Ahnung und so weiter. Das ist aber doch eigentlich ganz verständlich, oder?
Naja, aber in dem Augenblick, sagen wir mal, wo Journalisten ihre Aufgabe wahrnehmen und der Politik sozusagen zu Leibe rücken, beschwert sich natürlich die Politik, logisch. Ich würde das also gar nicht so sehen, dass das eine Ersatzpolitikerrolle ist, die da eingenommen wird, sondern es ist einfach offensiver Journalismus, der heute stattfindet, und zwar, weil es eine Überlebensfrage ist, ob Journalismus sich legitimiert dadurch, dass er seine Wächterfunktion oder seine Aufklärungsfunktion auch entsprechend offensiv wahrnimmt.
Herr Gysi, Herr Blome, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ist das eher unbotmäßiger, unangenehmer geworden, oder haben Sie das Gefühl, das wird eher so softer? Also man hat da gar keine großen Probleme, sich gegenüber journalistischen Befragern irgendwie gerade sie durchzusetzen und die Themen zu setzen?
Naja, im Großen und Ganzen wird es eher softer. Und im Großen und Ganzen werden ja auch wenig unangenehme Fragen gestellt. Und wenn es dann mal passiert, dann herrscht gleich so eine Aufregung. Wobei ich auch finde, dass das eigentlich die Aufgabe auch von Journalistinnen und Journalisten ist, unangenehme Fragen zu stellen. Die müssen sich ja nicht bei ihrem Gesprächspartner beliebt machen, aber man versucht das immer anders hinzubekommen. Und ich will Ihnen mal ein ein Beispiel nennen. Das ist doch hochinteressant. Ich kann jetzt in jeder Zeitung lesen, im Rundfunk hören, im Fernsehen sehen, dass die Bundesregierung bemüht ist, gerechte Quoten für Flüchtlinge in der Europäischen Union zu erreichen. Warum wird nie dazu gesagt, dass die Grenzstaaten der EU das gefordert haben, letztmalig Italien im Januar 2015 und die Bundesregierung immer Nein dazu gesagt hat? Damals hätte sie es ja bekommen. Da wollte sie es nicht, weil sie dachte, es ist ja gut, wenn die alle in Italien und Griechenland sind, was geht uns das an? Und jetzt plötzlich brauchen wir es und dann bekommen wir es nicht. Das erwarte ich von Journalismus. Die sollen das ruhig bringen, aber dazu sagen, übrigens früher haben es immer die anderen beantragt und die Bundesregierung Nein gesagt und dafür kriegen wir jetzt auch die Quittung. Dann hat man ein vollständigeres Bild. So ist es etwas einseitig.
Herr Blume. Also, wenn es so wäre, hätten Sie recht, Herr Gysi. Ich befürchte, es ist nicht ganz so, denn den Schwenk, den die Bundesregierung gemacht hat, der ist zumindest im Frühjahr oder im Januar 2015 ordentlich berichtet worden, in dem Detail genauso, wie Sie es beschreiben, war es. Ich glaube, es ist auch berichtet worden, vielleicht nicht gut genug oder nicht ausführlich genug geschenkt. Ich finde, was deutlich weniger geworden ist, ist Parteibuchjournalismus. Den gab es in Bonn. Ich habe in Bonn nicht gearbeitet, möchte auch niemandem zu nahe treten, aber den gab es in Bonn, glaube ich. Da waren alle Hintergrundkreise oder viele Hintergrundkreise klassisch nach Parteifarben organisiert. Und wenn Sie irgendwie das Falsche hatten, wenn Sie überhaupt eins hatten, oder aber falsch eingeordnet wurden von denen, die den Kreis machten, dann kamen Sie da gar nicht rein. Weil dann waren sie von der falschen Fahne und dann durften sie mit dem und dem nicht sprechen, zumindest nicht in diesem Hintergrundkreis. Das hat sich in Berlin, wie ich finde, vollkommen durchlüftet und ist positiv, absolut positiv zu werten. Und wenn Sie fragen, ob wir Politik machen als Journalisten, ja klar. Wir nehmen teil an dem großen, lauten, leisen, murmelnden Selbstgespräch dieser Republik, die sich halt Politik nennt. Was wir nicht machen, ist Parlamentarismus. Also wir machen keine Gesetze, wir sitzen in keinen Ausschüssen. Aber dass wir an dem, Sie haben es Zeitgeist genannt, oder an der Atmosphäre mitarbeiten, die entsteht und sich positiv oder negativ positioniert zu Fall A, B, C, von Militäreinsatz der Tornados bis, keine Ahnung was, Flüchtlingsquoten oder Frauenquote, ist doch klar. Insofern sind wir Teil des politischen Geschäftes. Und wer das leugnet,
weiß auch, das war ja früher mit Augstein viel härter. Der wollte die Regierung stürzen und ist dafür ins Gefängnis gegangen. Also es waren noch ganz andere.
Ich weiß nicht, ob er die Regierung stürzen wollte. Die wäre um ein Haar gestürzt.
Er wollte den Adenauer weghaben und hat sogar vorher gesagt, dafür gehe ich ins Gefängnis. Das passierte dann auch.
Aber der Adenauer ist geblieben. Aber
ein, zwei Jahre noch.
Dann war der Anspruch vielleicht ein bisschen überblasen. Aber dass Journalisten eine Meinung haben, beziehungsweise ihre Blätter eine Haltung haben zu bestimmten, wie soll man sagen, politischen Fragen, die sich dann auch mit einer Regierung oder mit einer Partei verbinden und die man gut oder schlecht findet, ist doch klar, wenn wir das nicht machen würden.
Nehmen wir doch mal den Wandel auf, den Sie genannt haben. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Dieser Typus des Bonner Journalisten, wo man schon CDU las, das im Fernsehen war das besonders schrecklich, ging ja bis in die Intendantenebenen hin, auf diese servile Transmission einzelner Partei. Das hat aufgehört. Dafür ist was anderes eingetreten, so eine Art journalistisches Querbündnis. Das ist ja besonders im Fall Wolf den Elitemedien vorgeworfen worden, dass sich dann in Potsdam Herr Diekmann, Herr Schirmacher, der ist nun tot, Herr Döpfner treffen und sagen, der Mann ist irgendwie fällig, nicht auf die Art und Weise, aber sich zumindest so verständigen über verschiedene Linien hinweg.
Wir haben das aufgeschrieben, beschlossen und dann durchgesetzt. Genau so war es.
Nicht so, aber schon anders. Nicht ganz so weit davon weg. Herr Krüger.
Ja, also ich würde gerne nochmal sozusagen den Blick auf die Frage richten, die Sie am Anfang gestellt haben. Also man kann, muss sich ja heute auch ein Stück, das hat Herr Pörksen ja ganz gut deutlich machen, verabschieden von der Analyse, Politik machen nur die Politiker. Sondern heute bewegen wir uns sozusagen in einem sehr stark empowerten, offenen Diskurs, in dem natürlich auch das Publikum politisch auf den Plan tritt, in dem natürlich auch Journalisten politische Rollen wahrnehmen. Und Sie können sicher sein, weil wir die Ministerialbeamten vorhin angesprochen haben, wenn wir eine politische Bildung machen, die denen nicht schmeckt, dann werfen die uns auch vor, dass wir Politik machen und nicht politische Bildung. Und deshalb muss man sich einfach sozusagen deutlich machen, Akteure, die sich in politische Diskurse einmischen, sind eben selbst als politische Akteure auch unterwegs. Und da hat sich viel verändert und das ist, finde ich, auch nichts Schlimmes, sondern das ist eigentlich ein Ausdruck einer gewachsenen Demokratie, in der sozusagen die Rollen auch demokratischer ausgestaltet werden und in dem sozusagen durch offensives Ausfüllen einer politischen Rolle Meinungsdiskurse mitbestimmt, verändert, neu ausgerichtet werden können.
Herr Gysi, Sie wollten.
Naja, ich finde, Politikerinnen und Politiker haben eine bestimmte Verantwortung, aus der sie sich auch nicht herausstehlen, nicht drücken dürfen. Also wenn man zum Beispiel in der Haushaltsdebatte, wenn es um den Kanzleretat eine Rede hält von einer Viertelstunde, dann ist damit auch Verantwortung verbunden. Man kann das ja auch missbrauchen. Und ich finde, Medien haben auch eine Verantwortung. Wenn ich die Bild-Zeitung nehme, die erreicht ja einen bestimmten Kreis von Leserinnen und Lesern. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wo ich finde, dass Sie sich unverantwortlich verhalten haben, und dann nenne ich Ihnen ein Beispiel, wo ich finde, dass Sie sich verantwortlich verhalten haben. Die Stimmung, die Sie gegen Griechenland erzeugt hat, war mir viel zu einseitig. So geht es meines Erachtens nicht. Aber dass Sie bei den Flüchtlingen dann den umgekehrten Weg gegangen sind, war wieder deshalb so wichtig, weil wenn die Leserinnen und Leser der Bild-Zeitung völlig andersherum orientiert worden wären, hätte das verheerende Wirkungen in unserer Gesellschaft gehabt, sodass ich das einmal so sage und einmal so sage. Und darüber möchte ich gerne mit Journalistinnen und Journalisten streiten. Was ist unsere Verantwortung? Was ist Ihre Verantwortung? Wo verletzen wir Sie? Wo verletzt ihr Sie? Und das ist aber nicht harte Fragen, das ist alles gar nicht mein Problem, sondern was erreiche ich bei den Leserinnen und Lesern oder eben den Zuschauerinnen und Zuschauern oder Zuhörerinnen und Zuhörern in ihrer Gedankenwelt? In welche Richtung versuche ich das Ganze zu gestalten? Das muss ich immer eine Politikerin und einen Politiker fragen, das muss ich immer auch eine Journalistin und einen Journalist fragen, obwohl es ganz unterschiedliche, logischerweise, Aufgaben gibt.
Herr Blume wollte direkt, weil die Bild-Zeitung angesprochen wurde.
Ja, nun bin ich erst in 4 Tagen stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung und tue mir da so ein bisschen was schwer. Aber ich habe, da es häufiger aufkommt als Format oder als, wie soll man sagen, als Begrifflichkeit, Sie sagen verantwortungsvoll und nicht verantwortungsvoll. Das, finde ich, ist eine Setzung, Herr Gysi. Das ist klar. Ihre Prämisse und nicht Ihre Schlussfolgerung. Sie können sagen, das fand ich gut und das fand ich schlecht, und das ist Ihnen, respektiere ich vollkommen, wenn Sie unsere damalige, auch von mir mitverantwortete Griechenlandberichterstattung für schlecht fanden und für, ich weiß nicht was, okay. Aber wenn Sie sagen, das war verantwortungsvoll, böse, böse Kampagne und tolle, tolle Kampagne jetzt, dann ist das Ihre Meinung und keine objektivierte Tatsache. Sie können das gut oder schlecht finden, beides, je nachdem, wie Sie gerade mögen. Aber den Kollegen, die das gemacht haben oder derzeit machen, die Verantwortung jeweils zu- oder abzusprechen, finde ich anmaßend, ehrlich gesagt. Tut mir leid.
Hallo, Haus.
Das ist zu hoch eingeflogen. Das ist eine streitbare Verhandlung, ob es richtig war, die Griechen im Euro zu halten, ja oder nein. Da kann jeder seine Position beziehen und ich respektiere alle Positionen, aber ich habe auch eine. Und ich lasse mir nicht sagen, meine ist verantwortungslos.
Das Problem, finde ich, jetzt vor allem bei dieser Griechenland-Kampagne, war für mich gar nicht so sehr quasi die politische, sehr eindeutige Haltung, sondern der doch sehr offensichtliche, ich nenne es jetzt mal Rassismus, gegenüber Griechen, also die Sprache, die benutzt wurde, die Bilder, die evoziert wurden, die einfach, also eine Emotionalisierung der Politik, die sozusagen dazu geführt hat, dass auch Griechinnen zum Beispiel in meinem Umfeld tatsächlich quasi angegriffen wurden, wenn sie sich als solche dargestellt haben. Und ich denke, das ist sozusagen die Verantwortung, die sich politische Journalisten bewusst sein müssen. Also ich bin sehr dabei zu sagen, wir sind nicht neutral. Ja, ich bin auch nicht neutral. Ich bin eine feministische Journalistin. Das ist total offensichtlich. Und ich wehre mich auch immer dagegen, dass das als unseriös gelabelt wird. Aber ich finde eben, wir müssen mit den Objekten unserer Berichterstattung fair umgehen. So.
Ich bedanke mich nur für meine richtige Interpretation. Das
ich nehme mal diese Rolle. Der Bild-Zeitung hat ungefähr, wenn ich es richtig sehe, die Hälfte ihrer Leser verloren im Print über die letzten Jahre. Dass, wenn man das weiter treibt, dann ist mit dem Ende der Amtszeit von Herrn Blome auch das Blatt soweit ins Digitale entschwunden, vielleicht noch. Mit den Grafen mal weiter runter, was einfach damit zu tun hat, dass die Arbeiter früher, die klassischen Bildzeitungen, nicht mehr so da sind, so richtig. Wo geht das hin? Also wo diese Frage dieser alten Leitmedien, um es mal zu erweitern, ne? Das trifft ja auch den Spiegel, so ein bisschen die FAZ.
Das weiß ich nicht. Ich finde das tatsächlich unübersichtlich. Also die Auflagenkurve der Bild ist sehr, sehr eindrucksvoll. Tatsächlich ist Bild digital natürlich eine Größe. Weil so viele von diesen Medien an Publikum verlieren, sind natürlich die Leuchttürme, die es noch gibt. Also wenn ich jetzt einfach den Spiegel und die Bild-Zeitung nehme, verlieren jetzt dadurch nicht ihre Rolle als Leitmedien, weil man sich, glaube ich, gerade umso mehr dann an denen noch orientiert. ob mir das jetzt behagt oder nicht. Aber ich glaube, dass das Bild, das in so einem engeren Bezug auf jeden Fall noch ein Leitmedium ist und das vermutlich auch noch eine Weile bleibt. Ich glaube nur, da sind wir bei dem Punkt, wo Sie mich vorher nachgefragt hatten, dass es inzwischen größere Teile der Bevölkerung gibt, für die das gar keine Rolle mehr spielt, wer in diesem Medienpolitiksystem das Leitmedium ist und wer das davor gibt, weil die ganz andere Leuchttürme haben, ganz andere Leute, denen die glauben, von denen die sich die Themen setzen lassen.
Wen zum Beispiel?
Na, also jetzt gerade wieder frisch über Udo Ulfkotte geblockt und der Kopf Verlag und also da gibt es unendlich viele. Und die haben tatsächlich da, glaube ich, für immer noch eine Minderheit, aber ich glaube keine kleine Minderheit, so die Rolle von denen, die Themen setzen und die natürlich auch dann vorgeben, in welche Richtung irgendetwas zu interpretieren ist. Da sehe ich jetzt eher die Gefahr. Die Bild-Zeitung, ich würde schon auch sagen, dass man unterscheiden kann zwischen einer verantwortungsvollen und einer verantwortungslosen Berichterstattung, und zwar unabhängig davon, welche politische Position man vertritt. Das Risiko, was die Bild-Zeitung eingegangen ist mit dieser Refugees-Welcome-Kampagne, ist natürlich auch erheblich. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leserbriefe die Bild jeden Tag bewusst nicht auswählt, die sie dann im Blatt abdruckt. Ich finde, dass das eine verhältnismäßig verantwortungsvolle Berichterstattung zu dem Thema in der Bild-Zeitung ist. Aber tatsächlich glaube ich auch mit einem gewissen Risiko, dass da auch dann Leser, die sich, also so wie sich jetzt Wähler von der CDU und von Frau Merkel abwenden, die womöglich auch sagen, also die Bild-Zeitung ist da auch nicht mehr zuverlässig, das Blatt, was meine Ressentiments bedient, da bin ich dann auch weg.
Also kommen wir mal auf die andere Seite dieses Politik-Medienkomplexes. Es fehlt ja im Augenblick, das hat mit der Großen Koalition zu tun, das wurde ja endlos erscheint, irgendwie seit, wenn man lebt, irgendwie seit ewig in so einer Großen Koalition. Ist es nicht auch so, dass der politische Journalismus sich ja naturnotwendig an einem politischen Feld orientieren muss, und wenn das sozusagen entleert wird, parlamentarisch in seiner Polarität, dass damit natürlich auch der klassisch politische Journalismus lädiert wird, weil er gar kein Referenzobjekt so richtig mehr hat. Er muss sich das sozusagen fast erfinden. Ne? Also wie wir heute haben, die qualifizierten Anfragen im Bundestag kommen heute von den Linken, weil sonst gar keiner mehr kleine Anfragen stellt und so weiter. Ist es so, Herr Blume?
Ja, also es ist, ich finde, man muss nicht den ganzen politischen Journalismus in dieses Links-Rechts-Schema pressen, um dann festzustellen, bei einer großen Koalition funktioniert das nicht mehr, weil das quasi in der Situation also aufgehoben ist. Aber es stimmt, dass sie immer noch, und vielleicht ist es auch ganz gut so, weil es über die Bedeutung der Parteien schon etwas aussagt, es ist immer noch so, dass sie, wenn sie ein Thema, einen von ihnen vermuteten Missstand oder gar schon belegten Missstand, wirklich zum großen bundesweiten Thema machen wollen, brauchen sie eine Partei, brauchen sie eine parteipolitische Diskussion darum. Und die funktioniert natürlich am besten mit einer der beiden großen Volksparteien, noch halbwegs großen Volksparteien. Das heißt, wenn die beide in einem Boot sitzen, ist es deutlich schwieriger. Und zwar für jede Zeitung, vom kleineren, mittleren Regionalblatt bis zu den großen Dickschiffen wie Spiegel oder Bild, das zum Thema zu machen. Es fehlt ihnen der Verstärkerraum, der Resonanzraum in der jeweils in der Opposition befindenden großen Partei. Das stimmt, und das macht das Arbeiten echt nicht leichter. Und aber auch, wenn Sie so wollen, die Wächterfunktion, die jeder für sich da versucht auszuüben mit seinen Mitteln in den Medien, eben wahrzunehmen, weil sie manche Dinge einfach nicht zum großen Thema kriegen.
Mhm. Herr Gysi, das spielt Ihnen jetzt natürlich in die Karten. Es wäre ja Rot-Rot-Grün möglich gewesen. Das hätte man, die Polarität hätte man herstellen können bei den letzten Wahlen. Herr Gabriel hätte das machen können, er hätte Kanzler werden können. Das war ohne weiteres drin. Sie können noch mal erklären, warum er das nicht gemacht hat. Ich habe das nie so richtig verstanden. Er könnte es immer noch machen, er könnte es jeden Tag haben. Das würde auch dem politischen Journalismus ja helfen, sogar. Also oder dem Spannungsgehalt dieser Gesellschaft.
Ich bin sicherlich wahrscheinlich kein klassischer rot-rot-grüner Wähler, aber ich fände es klasse, wenn wir einmal die Wahl hätten. Wenn einmal die SPD, die Grünen und die Linkspartei antreten und sagen, wir machen das jetzt, wir möchten das jetzt gerne zusammen machen, und jetzt stimmt halt ab.
Okay, das an die Adresse des Vizekanzlers.
Ja, also das Problem bei Herrn Gabriel ist, glaube ich, dass er gerne Vizekanzler ist. Ich weiß gar nicht, ob er den Wunsch hat, Kanzler zu werden. Der scheint mir etwas verkümmert zu sein. Das Zweite ist, dass natürlich, dann muss ich es wieder machen, immer muss ich es machen. Das Zweite ist, dass die Gesellschaft und die Parteien dafür noch nicht reif waren zu der Zeit. Sowas geht ja nicht automatisch einfach nur, weil man eine Mehrheit hat. Es sind drei Dinge erforderlich. Erstens muss es einen Wunsch in großen Teilen der Bevölkerung nach einem wirklichen Politikwechsel geben. So wie wir das in Berlin hatten nach dem Bankenskandal. Da gab es diesen Wunsch in der Bevölkerung, der war auf der Straße richtig zu fassen. Wenn die so zufrieden sind, so einigermaßen mit dem, was die Regierung macht, dann läuft das nicht. Aber die Unzufriedenheit nimmt ja zu, weil die Regierung überfordert wirkt. Das mögen die Leute nicht. Sie wollen ja eine Regierung, die eine Strategie hat und die weiß, wo sie hin will und so weiter. Egal, ob man die Richtung unterstützt oder nicht. Also es kann sich ändern. Aber das war das Erste, was fehlte. Das Zweite, was fehlte, war Gespräche zwischen den Parteien, die das vorbereitet hätten. Das geht nicht in zwei Wochen Koalitionsverhandlungen. Und das Dritte ist die Mehrheit an Sitzen, die hatten wir. Aber es war eben nur eine von drei Voraussetzungen. Zwei fehlten. Deshalb bin ich damals auch gar nicht auf die Idee gekommen. Und jetzt plädiere ich auch nicht dafür, weil ich so fanatisch danach bin, sondern weil ich wieder möchte, dass es Alternativen in unserer Gesellschaft gibt. Wenn wir jetzt von großer Koalition zu großer Koalition schlittern, alle vier Jahre, dann wird das Wählen immer weiter zurückgehen, weil sich ja für die Leute nichts ändert. Und die SPD ist mir zu zufrieden mit ihrer Rolle. Sie müsste ja irgendwann jetzt mal anstreben, wieder das Gegenüber der Union zu werden. Was ich von meiner Partei verlange, ist, dass sie sich nicht rumzuppelt mit roten Linien und sowas, sondern dass sie sagt, ja, wir wollen ein Gegenüber. Wir machen ein Angebot an SPD und Grüne. Und wenn die es nicht annehmen, damit setzen wir die doch aber unter Druck. Wenn wir schon sagen, ach, das wird sowieso nicht gehen, aus dem Grund nicht und aus jenem und aus diesem, dann sagen wir doch, der SPD und Grüne, ihr könnt euch auf uns herausreden. Das gefällt mir nicht. Also ich hätte da gern mehr Offensive, weil an einem muss ich Ihnen wirklich zustimmen. Spannend ist immer eine Wahl, wenn es eine richtige Alternative gibt. Wenn du sagst, sowieso egal wie ich wähle, da kommt eh wieder die gleiche Konstellation bei raus, dann gehst du mit sehr wenig Freude zur Wahl. Aber wenn du sagst, ja, entweder machen wir jetzt diese Entwicklung oder wir machen jene Entwicklung. Und es gibt doch jetzt spannende politische Fragen. Ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber durch die vielen Flüchtlinge werden wir doch auf Weltprobleme hingewiesen, von denen wir vor kurzem nach dachten, na ja, es geht mich was an, wenn ich besonders edel bin, ansonsten aber nicht. Und plötzlich sind sie alle da. Sie sind alle da, täglich verschärft da. Und es kann sogar eine unbeherrschbare Situation entstehen. So, wenn man das nicht will, muss man jetzt wirklich bestimmte Weltprobleme angehen. Das kann unsere Regierung nicht alleine, das weiß ich. Aber wir müssen das mit angehen. Und da wirkt sie so konzeptionslos. Und das wäre eigentlich die Zeit, jetzt wirklich mal über Alternativen nachzudenken, wie man den Hungertod überwinden kann, wie man Kriege überwinden kann, wie man das soziale Elend überwinden kann. Also all das, was ja zur Flucht führt. Und naja, gut, ich will mich ja gar nicht weiter darüber aufregen. Ich will bloß sagen, ich möchte gerne, dass wir wieder über Alternativen in unserer Gesellschaft, gerade in der Politik, nachdenken.
Aber müsste sich da nicht auch der Journalismus ändern? Also wir können ja jetzt nicht sagen, wir wollen Rot-Rot-Grün, damit auch der Journalismus wieder interessante...
Das war so meine These.
Ja.
Es ist ein zusätzliches Motiv.
Aber wenn ich mir so eine Tagesschau angucke, die ja so in diesen Wochen so immer nach dem gleichen Muster passiert, also jetzt militärische Unterstützung für Frankreich in Syrien, und dann stehen da schon Frau von der Leyen und Herr Steinmeier stehen schon vor der Kamera und haben sichtbar die gleiche Position, und ich muss gar nicht den Ton anmachen, auch um zu wissen, hinterher kommt dann die Linke und sagt, nee, können wir nicht mitmachen, und die Grünen, die sagen, Ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, weil ich mir auch denke, dass das schwer ist, in so einer Länge von der Tagesschau das zu erklären. Aber vielleicht müsste man viel mehr dann versuchen, wegzukommen von dem Erzählen anhand von Parteipositionen, und mehr wirklich zu versuchen, in der Sache zu erläutern, was sind die Probleme, was sind die rechtlichen Schwierigkeiten, was spricht dafür, was spricht dagegen.
Da sind wir, was die Medien leisten müssen, zum Beispiel Folgendes, eigentlich auch die Politik. Es gibt doch das Argument, wenn wir uns militärisch in Syrien beteiligen, machen wir Deutschland stärker zur Adresse für Terroranschläge. Ich behaupte, dieses Argument ist wahrscheinlich wahr. Es ist sehr populär, aber unzulässig. Und zwar ist es deshalb unzulässig, weil wenn ich das konsequent zu Ende denke, dürfte ja niemand etwas gegen den Islamischen Staat machen, um nicht Terroranschläge gegen sich zu organisieren. Da das nicht die Lösung sein kann, möchte ich dann zum Beispiel, dass Journalisten da nachhaken.
wird einige geben,
wenn
die das machen.
Wenn das jemand sagt, verstehen Sie, dann muss der sagen, ja, aber bedeutet das nicht das? Man darf da auch Politikerinnen und Politiker nicht so einfach rauslassen. Nicht nur sozusagen, man weiß ja, die sind sowieso dagegen, die sind sowieso dafür, sondern da würde ich immer gerne, dass härter nachgefragt wird bei den einen wie bei den anderen. Und da gibt es doch viele Fragen. Wieso sagen wir nichts gegen Erdogan, der indirekt immer den Islamischen Staat unterstützt? Wieso liefern wir Waffen an Saudi-Arabien, die wiederum ihre Waffen an den Islamischen Staat geliefert haben, sodass wir da wahrscheinlich auch wieder deutsche Waffen finden? Also wir können viele Fragen stellen, gerade in diesem Zusammenhang. Und das fände ich auch spannend, auch an die Linke, aber auch an die anderen.
Herr Niggemeier, das ist ja, Sie waren ja lang oder sind auch immer noch profilierter Fernsehkritiker. Dass, wenn wir jetzt mal aufs Fernsehen kommen, was ja immer noch so das Vordergrund Leitlinie ist für diese Prozesse und auch die, gerade die Öffentlich-Rechtlichen anschauen, habe ich so das Gefühl, so einer Verlotterung des Managements da. Also Herr Gysi sagt, Sie kriegen noch nicht mal mehr so ein vernünftiges Interview. Das stimmt ja auch. Also man muss nicht Günter Gauss glorifizieren, aber das war tatsächlich noch eine andere Qualität eines Zweiergesprächs. Und heute ist für mich so signifikant dieses Sommerinterview, schon so wie es heißt. So Sommer, da sitzen dann so Reinhard Becker hier am Ufer der Spree und stellen so ganz harmlose Fragen. Manchmal machen sie ein grimmiges Gesicht, damit es so ein bisschen verstärkter klingt. Aber das ist ja ein absoluter Niedergang von politischem Journalismus in dem Medium, oder?
Das war jetzt eine ganz offen formulierte Frage. Nein, Sie müssen sagen, nein. Das ist jetzt so leichter zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt von so einer Verlotterung da sprechen kann. Ich vermisse auch im Fernsehen konkret Gesprächssendungen, die keine Talkshows sind. Also wirklich ein 1-zu-1-Gespräch. Das ist dann aber natürlich auch damit verbunden, dass das Publikum natürlich abschaltet. Also die Sendungen sind auch so, wie sie sind, weil Leute aus mir nicht erfindlichen Gründen sonntags um 21:45 das im Ersten so sehen wollen. Ja, also ich glaube, es muss da Alternativen geben. Aber wie gesagt, so wie Sie die Frage gestellt
haben. Nein, aber ich meine, das war ja Passepartout. Herr Gysi hat ja...
Ich würde dagegen reden.
Öffentlich-rechtliches Fernsehen im Unterschied zu einem Privatfernsehen. Natürlich sollen die auch darauf achten, dass sie hohe Einschaltquoten haben, aber die müssen doch auch ein paar andere Sachen anbieten und sagen, gut, dann haben wir mal eine geringere Einschaltquote, aber ein sehr interessiertes Publikum an dieser und an jener Frage. Also dafür bezahlen wir es doch nun auch alle, sage ich mal. Ne? Während der die Privaten sozusagen immer den Kommerz
begehen. Haben Sie sich mal, weil immer Günter Gauss genannt wird, und ich finde ihn auch einen ganz, ganz tollen Journalist.
Frühe Gespräche von Sandra Malschberger, die eine ähnliche Qualität haben.
Haben Sie sich mal das Gespräch, das habe ich mir einmal angetan, das Gespräch, das hochgelobte und brillante, in Phasen zumindest brillante Gespräch mit Hannah Arendt angeschaut? Die ersten 4 Minuten redet der Fragesteller ausschließlich. Und dann sagt Hannah Arendt, ich teile Ihre Prämisse nicht. Bums. Und dann geht es weiter. Das ist fast nicht mehr zu konsumieren. Gilt aber als die Ikone immer noch, der Leuchtturm, so müssen wir alle werden. Wenn Sie das senden, guckt keiner zu. Und maximal noch jene, die sowieso schon überzeugt sind. Also wen wollen wir denn erreichen? Wollen wir die Gesellschaft zusammenhalten? Dann sollten wir sie so nehmen, wie sie ist, ungefähr zumindest. Und versuchen, die Halberlei beisammen durch die Gegend und durch die Fairnesse zu führen. Aber nicht, indem wir Günter Gauss als Endlosschleife sind.
Ja, ich gebe Ihnen, recht, die Bild-Zeitung liest sich schneller und...
Das müssen Sie jetzt sagen, Herr Blume, als Anwalt.
Was ich interessant finde, ist, dass ich das gar nicht so, also dass ich zum Beispiel durchaus an alternative Informationen gelange, ja, aber eben nicht in den, ich sage jetzt mal Mainstream-Medien, sondern in kleinen Zeitschriften.
Bei Weiß oder? Ja.
Nee, auch noch nicht mal bei Weiß, ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ein Austauschabo haben wir mit der, das heißt IZ3W, das ist so eine Zeitschrift für internationale Zusammenarbeit, das kannte ich vorher überhaupt nicht. Und da sind wunderbare Hintergrundreportagen, zum Beispiel, was passiert mit geflüchteten Männern, die abgewiesen werden und die dann stigmatisiert in ihrem Heimatland sind und in welchen Lagern und wie die Fluchtwege funktionieren und so weiter. Und oder auch zum Beispiel die feministischen Studien, da habe ich super Artikel gelesen über Bundesregierung, Care-Arbeit, wie eben ausländische Arbeiterinnen, also Frauen angeworben werden, zu welchen Konditionen und so weiter. So, und das lese ich aber irgendwie nie in den großen Mainstream-Medien. Also ich muss mich, also das, es ist natürlich, ich benutze das auch als Quelle und versuche dann eben Themen wiederum anzubieten, weil die dann natürlich in diesen Zusammenhängen nicht so nett geschrieben sind, das will dann keiner lesen. Aber es gibt das ja so. Ne? Und die Frage für mich stellt sich so ein bisschen, warum schreiben die Medien mittlerweile, habe ich den Eindruck, immer voneinander ab? Also eben ne, fehlende das Recherche Mainstream, und so weiter. Yeah. Und wie können wir da sozusagen ja wieder genauer werden oder uns auch einfach mehr Mühe geben bei der Themenfindung oder wie müssen Redaktionen zusammengesetzt sein, dass eben auch verschiedene Blickwinkel wieder verstärkt eine Rolle spielen und dass sich so dann ein geschlosseneres Bild oder ein größeres Bild sozusagen von dem Sachverhalt darstellt, als wir das jetzt eben häufig haben.
Ich glaube aber auch, was die Formen angeht, also natürlich ist Günter Gauss, würde man heute so nicht mehr senden.
Es ging ja um eine Modernisierung von Günter Gauss.
Nein, ich glaube, es gibt moderne Formen davon, wenn man sich das anguckt, jemand wie Ken Jebsen mit KenFM, der auch so eine von diesen Figuren der Gegenöffentlichkeit ist, durchaus dubios und zweifelhaft, aber wenn man sich das anguckt, was der macht, das sind wirklich auch so 2 Stunden werden da endlose Gespräche 1:1 oder in so nachgebauten Talkshow-Runden auch geführt. Wenn man sich das anguckt, wird man denken, damit erreicht man doch niemanden. Der erreicht aber genau damit, mit intensiven Gesprächen, ein großes Publikum auf YouTube. Und da würde ich schon gerne den Versuch, gerade von Öffentlich-Rechtlichen sehen, zu sagen, wir gucken mal, ob wir nicht auch Formate finden, wo wir ein intensives, genaues Gespräch möglich machen.
Es stimmt einfach nicht, dass nur kurze Formate funktionieren. Also es ist eigentlich auch bekannt, auch im Online-Journalismus, dass vor allem lange und intensiv recherchierte Stücke auch sehr, sehr viele Klicks bekommen. Ne? Also das,
ja. Herr Krüger, das ist ja auch ein Problem für die politische Bildung, diese neue Formate zu finden.
Ja klar, also wir haben in der politischen Bildung eigentlich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Zielgruppen, die wir erreichen, wollen sich komplett diversifizieren und haben natürlich auch überlegt, was machen wir mit denen, die nicht mehr lesen. Und die erste Idee liegt natürlich nahe, irgendwie machen wir was mit dem Fernsehen. Nun gehst du dann und analysierst sozusagen die Fernsehlandschaft und sozusagen das Innovativste im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist dann noch der NDR, der sich für den nächsten 10-Jahres-Plan vorgenommen hat, das Durchschnittsalter seines Publikums auf 59 zu senken.
Was schwierig ist.
Ja, und beschlossen einfach. Und, ja, das haben die wirklich beschlossen.
Genehmigt und beschlossen.
Und das ist sozusagen für uns ist das einfach das No-Go. Da sind wir dann raus und wir haben uns deshalb entschieden, mit dem unpolitischsten Sender im Fernsehprogramm, nämlich RTL2, zu kooperieren, weil die sind in der Zielgruppe, die wir erreichen wollen, die nicht mehr lesen, relativ gut unterwegs. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass wir mit Produktionsgesellschaften kooperieren. Also ein Format wie Zeit für Helden, wo es um Zivilcourage geht. Mehrere Staffeln, also die 2. Staffel ist jetzt verabschiedet. Da sind wir mit Experten, mit Teilen unseres wissenschaftlichen Beirats unterwegs und beraten die Produktionsgesellschaften, Formate zu entwickeln, wo Politik quasi in Entertainment-Formaten vorkommt. Und wir kriegen ein riesiges Feedback von Lehrern, von denjenigen, die diese Sachen gucken, die uns Mails schicken, die in den Websites, die wir dafür vorbereiten, als begleitende Websites, die didaktischen Materialien, die wir dazu erstellen, auf die wird reagiert. Und das macht deutlich, sozusagen, wir können ein anderes Zielgruppenpublikum erreichen, nur leider überhaupt nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen. Das haben wir uns quasi abgeschminkt. Ich bedauere das auch, aber das ist sozusagen eine fatale Entwicklung, weil eigentlich da gibt es den großen Auftrag der Grundversorgung, auch einen Bildungsauftrag, der eigentlich auf gesellschaftlichen Zusammenhalt oder sowas abgestellt ist. Aber
ja, es war ja süß, gestern Jan Metzger war ja der nun wirklich noch die kleinste Anstalt, der gesagt hat, was machen wir? Die haben da so ein Fußballfeld abgesperrt mit Draht und da drin dürfen dann Jungs Hip-Hop aufführen, auch mit frauenfeindlichen Texten. Das wurde dann gegenüber dem Rundfunkrat auch legitimiert, weil das Jugendkultur ist. Und das war aber so das Beispiel für Modernisierung von Radio Bremen. Also es bewegt sich auf dem Niveau von Fußballfeldern.
Ein Stück der Abhilfe kommt möglicherweise auch wieder aus dem Netz. Wenn Sie sehen, was wie in Amerika das Netz die Printblätter weitgehend kaputt gemacht hat, stimmt, aber kommt doch jetzt im Netz quasi sehr spezielle, sehr politische Formate, die auch so einen Erklärcharakter haben, bei einer Volkshochschule, aber so gut gemacht sind, dass sie ungeheuer geklickt und gelesen werden, und zwar durch die Bank, durch die alle Zielgruppen, wie Vox.com oder so, oder eben für wirkliche Insider, weil sie ganz am Anfang sagten, wer berichtet eigentlich über das, was die Beamten machen, so ein Format wie Politico. Das funktioniert schon. Ich glaube, das ist eine Fragmentierung, nimmt eine weitere Fragmentierung des Publikums vor, macht es aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau und erreicht, finde ich, dann doch überraschend große Zahlen von Menschen. Und möglicherweise ist das auch ein Teil der Zukunft, die hier stattfinden wird.
Ich würde gerne abschließend nochmal fragen nach vielleicht dem entscheidenden Wandel auch im Journalismus, das ist vielleicht die Internationalisierung. Es geht jetzt um die neuen Rechercheverbünde, die ja Snowden und so weiter mit Verbünden von internationalen Dickschiffen wie Guardian und Spiegel und New York Times stattfinden. Vielleicht geht es gar nicht mehr anders, oder? Weil die Probleme einfach sich internationalisiert haben und der Nationalstaat nicht mehr in der Lage ist, weniger in der Lage als je, sie zu lösen. Und vielleicht, weil wir ein jüngeres Publikum haben, das einfach viel leichter in englischer Sprache zu erreichen. Das heißt, damit hat sich auch das Konkurrenzfeld für traditionelle deutsche Medien entgrenzt. Ist das so?
Das können Sie am besten beobachten im Gaming-Bereich. Mhm. Also wenn Sie Ihre eigenen Söhne, die spielen, beobachten, die telefonieren ja mal dabei, also dann reden die sozusagen nur in so verhackstückten Anglizismen, die eben auf diese internationale Sprache dieser distribuierten Spiele abstellen. Das ist sozusagen längst Realität, sozusagen in der jüngeren Generation.
Im Feminismus ist es genauso. Wir haben eine neue Redakteurin, die ist 23. Und wenn die Texte schreibt, dann verstehe ich nur noch die Hälfte. Und da ist es eben, also weil eben diese Impulse alle aus den USA kommen, hat sich das total internationalisiert. Auch eben jetzt, auch in anderen Ländern ist das noch viel stärker. Also in Ländern, in denen es eben noch weniger eigene oder unabhängige Medien gibt, ist es sehr stark. Auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, Weiß macht das eben sehr oft, die übersetzen ganz oft einfach Beiträge aus den USA. Auf Deutsch kann man das auch überhaupt nicht lesen. Das wirkt total schräg, weil es eben dieser amerikanische eben Journalismus ist, sehr subjektiv und so weiter. Und wenn ich die gleichen Worte auf Deutsch lege, denke ich, also man merkt dann eben schon, dass es dann kulturellen, auch sprachlichen Unterschied in der Herangehensweise ist, der mir komischerweise auf Englisch nicht auffällt. So, und ich denke auch nicht, dass, deswegen glaube ich aber nicht, dass jetzt deutscher Journalismus sozusagen aussterben wird. Aber ich glaube, es wird sich stärker vermischen. Also vielleicht haben wir irgendwann gar keine, also eine Auflösung dieser Sprachgrenzen von halt Webseiten, die dann einfach...
Herr Gysi, dahinter steht ja auch ein ernsteres geopolitisches Problem. Die neuen großen Unternehmen in dieser vereinigten Branche kommen alle aus den USA. Also wir wissen noch, Älteren unter uns, vor 15 Jahren war Bertelsmann der größte Medienkonzern der Welt. Aus Gütersloh, wohlgemerkt, hat Random House gekauft, Penguin und so weiter. Die sind jetzt, glaube ich, in unserem Ranking, was wir mal machen vom Medienpolitik-Institut, jetzt bald auf Platz 10, also nach unten durchgereicht worden. Und neu hinzugekommen sind Amazon, Google, Apple und so weiter. Da gibt es im Augenblick keine politische Antwort aus Deutschland, in keiner Form. Es betrifft sowohl Politik als auch Journalismus.
Ja, also das stimmt. Das Erste, was sich international organisiert hat, waren die Konzerne. Die Gewerkschaften hinken da schwer nach und sind übrigens dadurch ihnen gegenüber auch viel schwächer geworden. Das ist auch interessant. Das Zweite ist, dass die Medien sich jetzt international organisieren. Darüber kann ich maulen. Es nutzt aber nichts, weil es in der Zeit liegt. Dass das jetzt alles so amerikanisiert wird, kann uns auch wieder mit Sorge befassen. Aber ich bin ja auch immer ein Zweckoptimist. Und deshalb sage ich Ihnen, die Digitalisierung hat auch richtige Vorteile. Der erste Vorteil ist, Diktaturen laufen nicht mit einer Digitalisierung des Lebens. Und wissen Sie auch, warum nicht? Weil eine Diktatur kann nur funktionieren, wenn sie Herrschaftswissen hat und entscheidet, was die Bevölkerung wissen darf und was nicht. Deshalb kann Nordkorea die Digitalisierung nicht zulassen. Wenn sie sie zuließen, wäre das Regime am Ende. Das ist wirklich interessant. Das ist ein großer Vorteil. Das Zweite, das holt uns jetzt ein. Wie war's? Wir lebten in Europa, wie wir in Europa lebten, weil die Menschen in Afrika ja nicht wussten, wie wir in Europa leben. Dank der Digitalisierung wissen sie es. Da sie es jetzt wissen, stellen sie an uns Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Das ist das tiefe Problem, mit dem wir es zu tun bekommen. Und das Dritte. Es stimmt, ich finde das auch gar nicht gut, die Konzentration, die es bei Medien gibt. Da muss man sich mal wieder Gedanken machen. Wir haben ja zum Glück noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber überhaupt, wie man da eine Vielgestaltigkeit sichert. Nur eins sage ich auch, es gibt jetzt immer mehr Ausnahmen. Es gibt dann eben einen Snowden. Verstehen Sie, selbst ein Geheimdienst kann nicht mehr davon ausgehen, es kommt sowieso nie raus, was ich mache. Irgendwie kommt es gerade durch die Digitalisierung jetzt heraus. Also ich will ja das Ganze nicht nur negativ sehen. Es gibt auch negative Umstände, aber es gibt auch positive Umstände. Ansonsten bin ich sowieso ein Zweckoptimist, sonst hielte man das Ganze auch nicht aus. Und Ihnen wollte ich noch sagen, ich freue mich, dass hier am Podium zwei Feministen sind. Sie und ich, wir sind mehr kriegen.
Das mussten Sie jetzt natürlich sagen, das ist ja klar.
Ich hier noch erwähnen, ja. Schließlich war ich Frauensenator, nicht vergessen. Ich
weiß. Herr Blome.
das ist sehr amerikanisch geprägt, das stimmt. Ich glaube, wer aber in Europa Geschäfte machen will mit Medien, wird sie europäisch adaptieren müssen. Da können wir dann schon mitmischen als Europäer, zum einen. Und zum anderen muss man ja schon sehen, dass es nie so leicht war, eine Zeitung zu gründen, nicht auf Papier gewiss. Aber ein Medium zu gründen mit einer richtigen Redaktion, regelmäßigem Erscheinen, was sie alles mögen, also jenseits der Blogger-Szene, geht mittlerweile zu vergleichsweise kleinem Geld. Wenn Sie das mit einem richtiges Magazin in den deutschen Markt drücken wollen, ein Wochenmagazin, dann müssen Sie mindestens 100 Millionen in die Hand nehmen, bevor Sie überhaupt anfangen dürfen zu piepen. Und das hat keiner. Und das ist eine Marktzutrittsbarriere, die also verhindert hat, dass hier große Magazine noch gegründet werden, im Print. Aber wenn Sie es im Netz machen, dann geht es einfach viel,
ja,
viel schneller.
Dann kann ja Stefan Ausmer endlich seinen alten Magazinplan da jetzt mal umsetzen bei euch.
Ja, ich muss da nur kurz, ich muss ganz laut lachen, weil ich meine, wir haben unsere Zeitschrift mit einem Startbudget von 25.000 Euro gegründet.
Wie verbreitet ist
sie? Sie ist natürlich, also wir haben eine Druckauflage von 24.000 und es gibt seit 7 Jahren. Also es ist klein, aber
fein.
Fein.
Und wie ist das Verhältnis zum Internetgeschäft?
Ja, wenig. Also wir haben es auch bewusst als Printmagazin gegründet, weil wir nicht wussten, wie wir online das monetarisieren sollten. Und jetzt machen wir mittlerweile, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und die werden jetzt auch online verstärkt unterwegs sein. Aber genau.
Henning, mal, vielleicht ist der politische Journalismus der Zukunft nicht derjenige, der sich noch mit Gregor Gysi und anderen nationalen Führern der operativen Politik beschäftigt, sondern tatsächlich mit solchen Fragen, gibt es eine technologische Pax Americana, wohin führt das?
Ich bin da nicht so optimistisch. Also es war noch nie so leicht, sich zu informieren, international aus den entlegensten Quellen mitzubekommen, was da passiert. Und andererseits habe ich das Gefühl, kriegen wir das immer noch nicht mal hin, eine europäische Öffentlichkeit zu haben. Also weder die Euro-Krise noch jetzt die Flüchtlingskrise habe ich das Gefühl, dass wir es schaffen. Also Politico ist ja ein guter Versuch, aber ist, glaube ich, auch eher einer für Eliten. Aber dass man es schafft, bei so einem Forum wie, weiß nicht, Günther Jauch oder irgendwas zu sagen, wir schaffen es in irgendeiner Weise, das europäisch zu diskutieren und nicht wir Deutschen immer untereinander. Und man hat schon gar kein Gefühl dafür, was die Nachbarn eigentlich, was die für einen Blick auf eine Krise haben.
Gibt es übrigens ein gutes Beispiel, wenn ich unterbreche, der internationale Frühschoppen, früher natürlich, war mit, wie hieß es, sechs Journalisten aus fünf Ländern.
Aber das ist heute auch möglich.
Und es war in meiner Kindheit, sah man da eben diese ganzen rauchenden Gestalten, zumeist auch Männer, aber auch so einige interessante Frauen auch dabei. Das war inhaltlich nicht so interessant, aber man hatte das Gefühl von einer wahnsinnigen Internationalität. Und der Presseclub heute, der das ja ersetzt hat, sind immer nur dieselben deutschen Journalisten. Das ist, finde ich, sehr signifikant als Beispiel.
Ja, und wie gesagt, theoretisch ist es total einfach. Ich kann da auch jetzt sofort ins Schwärmen geraten, wie leicht ich mich auch über irgendwelche Spezialinteressen dann auch mit anderen Leuten, die sich da auch interessieren, austauschen kann. Aber wie gesagt, bei so elementaren Themen, die jetzt einfach gerade Europa betreffen, habe ich immer noch das Gefühl, wir diskutieren da unter uns. Und wenn das schon nicht gelingt, ist es schwierig, dann noch globaler zu denken.
Ich fand, dass wir gerade in der Euro-Krise das hatten, also Schuldenkrise, Griechenland-Krise, wie Sie es nennen wollen, das schon ein ganzes Stück in Richtung europäischer Öffentlichkeit gegangen ist, was übrigens ja dazu führte, und in Richtung auch europäischer Innenpolitik, was man allein eben daran sehen konnte, mit welchen Bandagen das ausgetragen wurde. Das war eben nicht mehr Außenpolitik mit Diplomatie, wie früher. Ich war 15 Jahre mal Korrespondent in Brüssel. Da hieß es immer, nein, wir äußern uns nicht zu den inneren Angelegenheiten eines anderen Landes. Das ist jetzt, also sagte der eine Diplomat über die Probleme des anderen Landes. Das ist heute ganz, ganz anders. Hier wird eben über griechische Schulden oder meinetwegen deutsche Prädominanz geredet zu Bedingungen der jeweiligen Innenpolitik und auch in dem Ton. Und darum ist sie auch so scharf.
Ich glaube auch, dass die Krise in Europa dazu geführt hat, dass gerade bei jungen Leuten ein Interesse an Europa entstanden ist, das wir vorher gar nicht hatten.
Ja, das kommt
nicht
auch durch Erasmus.
Nicht dafür, sondern, ja, das ist richtig. Hm. Aber Sie wollen jetzt wissen, wohin geht das Ganze überhaupt? Und eins ist doch klar, wir können doch nicht lauter Exportnationen haben. Das läuft nicht. Wenn wir so eine führende Exportnation sind, brauchen wir Defizitländer, die das bei uns einkaufen, und dazu müssen sie Schulden machen. Also es gibt so einfache Gleichungen, sage ich mich. Da wundere ich mich immer, dass die nicht verstanden werden. Aber ich freue mich sogar darüber, dass das europäisch geworden ist. Und wenn ich in Athen war und so und das da gespürt habe, wie man da auch akzeptiert oder abgelehnt wird, je nachdem, wissen Sie, das rückt schon ein bisschen zusammen. Die ganze Menschheit rückt zusammen. Das liegt auch an der Digitalisierung. Man darf die Bedeutung einer technischen Revolution nie unterschätzen.
Hat schon Marshall McLuhan, der damals in Ihrer Jugend in der DDR verboten war, sozusagen, hat er schon sehr früh gesagt.
Und trotzdem weiß ich.
Thomas.
Das ist doch erstaunlich. Ne?
Thomas Krüger hat das Schlusswort als Mitveranstalter.
Ja, also ich will gerne noch sozusagen, weil das Stichwort Medienwandel steht ja hier in der, über dieser Diskussion, nochmal auf einen bestimmten Punkt hinweisen, der ein bisschen Niggemeier widerspricht. Ich glaube sozusagen, man kann zwei Sachen zur europäischen Öffentlichkeit analysieren. Erstens, die nationalen Medien haben das Europa-Thema viel stärker getrieben. Das heißt, auf den Politikseiten gibt es jedenfalls verglichen mit der Zeit vor 5 oder auch noch vor 10 Jahren eine deutliche Zunahme europäischer Themen. Das ist der erste Fakt. Und der zweite Fakt ist, dass in den Online-Medien tatsächlich bestimmte Formate entstanden sind, die sozusagen diese nationalen Öffentlichkeiten aufbrechen, vor allem durch Mehrsprachigkeit, aber auch durch Internationalisierung bei den entsprechenden Autoren. Ich nehme mal Café Babel als Beispiel. Das ist ein sehr schönes Beispiel sozusagen eines jungen Journalismus, der auch deutlich sozusagen in Richtung europäischer Öffentlichkeit geht. Wir haben selber ein Angebot, eurotopics.net, was auch sozusagen durch einen wochentäglichen Newsletter versucht, diese europäischen Dimensionen von Diskursen einzufangen. Das heißt, gerade in den Online-Medien gibt es doch Entwicklungen, die mit kleinen Schritten in Richtung europäischer Öffentlichkeit gegangen sind. Der Weg ist noch weit, aber ich glaube, das ist eine Generationsfrage. Und damit bin ich sozusagen bei den informellen Öffentlichkeiten, also die Mobilität von jungen Leuten, das internationale Studieren, das internationale Vernetzen, die Netzwerke, die informellen Netzwerke, die dadurch entstehen, werden sozusagen in einer jüngeren Generation ganz anders organisiert, viel offensiver, viel intensiver. Gucken Sie sich so ein Netzwerk wie die European Alternatives an, die große informelle Campusse in Europa veranstalten, die immer international angelegt sind. Und ich finde es hochspannend, was da passiert, weil das eigentlich deutlich macht, wohin es gehen muss. Und die jüngere Generation geht da sozusagen ungehobelter, unvorsichtiger, offensiver mit diesem Thema um. Das ist ein großes Glück, finde ich.
Mit diesem absolut positiven Ausblick hören wir jetzt auf. Wir haben, glaube ich, einige Hinweise für neue Formate gegeben, die auch ganz praktisch umgesetzt werden können, auch von ARD und ZDF oder von irgendjemandem im Netz. Vielen Dank für die Diskussion und einen guten Heimweg oder noch eine gute Nacht.